Sie hören die Sendung Feeling Good und heute zu Gast Michael Tag, der uns wunderbare Informationen rund ums Wasser liefert. Sind wir, glaube ich, uns einig, dass Wasser ein Lebenselixier ist. Ja. Aber die ketzerische Frage, wenn wir hier gerade vor unserer Haustür in Europa so viel davon haben, warum sollen wir denn sparen, wie es uns überall gesagt wird?
Ja, vor allen Dingen müssen wir erst Nordeuropa sagen. Südeuropa, wenn man in Griechenland im Urlaub ist, sieht man ja, wie es da im Sommer aussieht.
Nicht ganz so
feucht. Genau, oder in Spanien. Also zum Beispiel in Spanien wird ja viel Wasser aus dem Kernland an die Küstenstädte, weil da natürlich die Hotels und die interessanten Wohngegenden sind am Meer gepumpt, was dann dazu führte, dass dort weniger Wasser zur Verfügung steht, wo es früher mal war. Oder wenn man unten mal in Almeria langgelaufen ist, wo dort Tomaten unter Zellophan wachsen, da ist natürlich ein gutes Klima, aber man hat natürlich sehr viel Wasser und das verdunstet natürlich in der Hitze sehr schnell und fehlt im Kernland von Spanien. Also, aber das ist das Problem der Spanier. Aber Stichwort, das ist schon ein Thema. Es gibt nämlich einen Begriff, der nennt sich virtuelles Wasser. Oder auch Water Footprint genannt. Also virtuelles Wasser. Wenn wir direkt in unserem Haushalt Wasser verwenden, duschen, spülen, kochen, also wir brauchen ungefähr nur 3 bis 5 Liter Wasser zum Kochen, Tee trinken und Kaffee zubereiten. Das meiste verwenden wir für Spülen, Waschmaschine, Autowaschen, all diese Themen. Das heißt also, wir haben das Glück hier, kann man ja sagen, dass unser Waschwasser trinkbar ist. Und das ist wirklich das Herausragende, warum auch viele Menschen, die in Europa dann aus anderen Regionen sagen, wow, ihr habt so eine gute Wasserqualität, die haben wir halt bei uns nicht. Wenn man in Italien manchmal ist oder auch selbst in London, da riecht das Wasser nach Chlor, weil deren Leitungssysteme und Infrastruktur natürlich so marode ist, dass natürlich auch über das Erdreich dort Keime reinkommen. Und wenn sie Chlor im Wasser haben, dann ist das eine Vorprophylaxe, also sozusagen eine Desinfektion. Und wir haben eben so ein gutes Gas- und Wasserhandwerk, dass wir da eine ganz andere Qualitätssicherung mittlerweile haben in Deutschland oder auch in anderen Ländern natürlich. Aber interessant ist, zusätzlich zu diesen 130 Liter pro Person pro Tag in einem Haushalt kommen durch unseren normalen Konsum 4000 Liter pro Tag. Das heißt, wenn ich ein Brot kaufe, wenn ich irgendein Buch kaufe, Auto wollen wir jetzt mal nicht reden, aber einfach tägliche Dinge des Bedarfs kaufe, ist dort überall Wasser versteckt. Für eine Tasse Kaffee zum Beispiel muss insgesamt im kompletten Produktionszyklus 140 Liter aufgewandt werden. Vom Wachsen der Pflanze, die Arbeiter müssen Wasser trinken, dann Düngemittel müssen hintransportiert werden. Also man kann das mittlerweile über die gesamte Prozesskette hochrechnen und eine Jeans, die dann aus Baumwolle gewebt wird, braucht man zum Beispiel 6000 Liter Wasser. Oder eine Rose, 5 Liter. Ein Blatt Papier, 10 Liter. Ein Mikrochip braucht 50 Liter. Ein Kilo Erdbeeren, 200 Liter. Und so geht das immer mehr in Höhe, zum Beispiel bei Milch. Damit die Milch aus der Kuh rauskommt, braucht das Futter dafür, damit das Gras wächst, 800 Liter Wasser. Das geht dann Hühnerfleisch, 4000 Liter Wasser. Ein Kilo Käse, 5000. Dann ein Kilo Rindfleisch, haben wir ungefähr 15.000 Liter Wasser. Computer immerhin nur noch 20.000, aber das Auto 400.000 Liter Wasser. Weil wenn der Lack richtig stehen muss, wird ja überall Wasser bei der Produktion verbraucht. Und da wir hier in einem wasserreichen Gebiet sind mit unseren Produktionsmethoden, ist das überhaupt kein Problem. Wenn wir aber jetzt auch nochmal zurück nach Spanien gehen oder nach Israel, dann haben wir oft dort den Fall, dass dort Riesenplantagen entstanden sind, die eben nicht nachhaltig konzeptioniert wurden. Das heißt, man guckt auch dort, wie bei uns, wir müssen einfach nur Wasser hinbringen, dann sprühen wir das auf die Felder, 90% davon verdunstet halt leider und 10% bleibt in der Pflanze drin. Aber um diese Verluste eben, die bringen eben diese ganze Kalkulation in diesen Ländern etwas zu fragwürdigen Missständen sozusagen. Daher gibt es auch dort neue Konzepte, um Wasser dort zu sparen, gezielter an der Pflanze einzusetzen. Und man muss halt wirklich die Frage, es ist halt einfach ein Abwägen. Muss ich Zitronen in Israel in eine Region pflanzen, wo ich auch noch das Wasser hinbringen muss? Andererseits natürlich, ist da die Sonne von alleine? Wir haben nicht so eine hohe Sonneneinstrahlung wie dort. Und wenn wir ein Exportland sind, wir exportieren ja viel Technik und Anlagen Deutschland, warum soll man auch diesen Ländern wie Griechenland oder eben solchen Zitrusfrüchten nicht einen angemessenen Preis geben und damit auch Löhne, damit die entsprechend mit ihren natürlichen Ressourcen was großziehen lassen können. Aber auf jeden Fall ist Wasser in all den Produkten enthalten und dort ist es jetzt notwendig, dass die Politik dann auch dort schaut, wie wollen wir mit unseren Ressourcen umgehen. Genauso, wir exportieren ja auch virtuelles Wasser. Wenn wir ein Produkt, ein Auto verkaufen, haben wir ja jetzt, gerade eben gehört, 400.000 Liter in der Produktion. Nur bei uns sind die 400.000 Liter wesentlich besser verfügbar als irgendwo in Afrika. Und das wird auch immer mehr in das Bewusstsein jetzt von solchen Stoffströmen kommen. Gerade in der Chipindustrie braucht man ja hochreines Wasser. Da weiß man es eben ganz gezielt, da muss man drauf achten. Aber auch für uns Menschen. Es gibt zum Beispiel in Südafrika ein riesengroßer Abraumsee aus stillgelegten Minen. Also wenn sie Gold, Diamanten oder seltene Erden schürfen und die Mine nicht mehr benutzen, es steht immer Grubenwasser. Und das Grubenwasser löst diese Schwermetalle und die werden dann irgendwo gesammelt in einem riesengroßen stinkenden Tümpel. Und wenn da dieser Deich bricht, dann ist Johannesburg ohne Wasser, weil nämlich dann die Trinkwasserversorgungen dort in Mitleidenschaft gezogen werden und so viel Technik kann man gar nicht aufwenden, um eben die normale Wasserleitung in künstlich, nicht die über die installierten Strukturen, sondern eben über Notstrukturen eben zu bedienen. Wir hatten das ja auch, ich glaube vor ein paar Jahren war das doch irgendwo an der Donau, wo irgendwo eine Umweltverschmutzung war, weil da von der Kupfermine irgendwo ein Deich ausgelaufen ist und da waren Teil eben der Donau, waren die Fische gestorben, aber dann ist es ins Schwarze Meer dann rein. Also deswegen, man muss halt wirklich gucken, Wasser ist eingebettet in Ökosysteme, es nimmt die Sachen auf, jetzt bei der Minen, nicht nur bei Kali und Salz, sondern eben auch bei Kupferminen oder eben Goldschürfung. Und wenn wir dort nicht Strukturen schaffen und Reinigungssysteme, dann landet es wieder im Fluss, beziehungsweise im Meer und damit im Fisch.